wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Ich bin Christine Eichhorn und sitze hier mit
Toni Bernhardt. Wir sind heute in der 6. Folge dieses Podcasts. Und worum wird es heute gehen?
Ich glaube, es wird heute um etwas gehen, was uns wieder an unsere Wissensgrenzen treiben wird. Denn wir machen jetzt einen Sprung so von ungefähr 10 Jahren und springen jetzt in die Mitte der 20er Jahre, als Becher Gegenstand eines literarischen Hochverratsprozesses war, aufgrund der kommunistischen Propaganda, die er in dieser Zeit gemacht hat.
Da zeigt sich ja vielleicht der erste große Wechsel ideologischer Natur, politischer Natur, der junge Autor, der junge Dichter, der eigentlich der Ästhetik verpflichtet war, der Literatur verpflichtet war, der da exponierte Expressionist war, vertreten in der Menschheitsdämmerung von Pintus, relativ oder sehr renommiert eigentlich für seine jungen Jahre. Und jetzt, so habe ich den Eindruck, tritt was anderes in den Vordergrund. Jetzt tritt politisches Engagement in den Vordergrund. Und man muss sich ja immer vor Augen halten, Becher kommt aus einem traditionellen, bürgerlichen, protestantischen Haushalt aus München und engagiert sich jetzt ganz stark für den Kommunismus plötzlich.
Ja, das hat ja auch ein bisschen eine längere Vorgeschichte. Also es ist so, dass nach dem Ersten Weltkrieg war ja dann die russische Revolution, und Becher war dann total von dieser Revolution, war total begeistert und hat sofort nach der Revolution ein etwas längeres Gedicht geschrieben, das heißt Gruß des deutschen Dichters an die russische Sowjetföderation, meine ich, jetzt habe ich den Titel, glaube ich, richtig zitiert. Jedenfalls hat er sofort so ein revolutionsbegeistertes Gedicht geschrieben, war also in dieser Zeit schon mal kommunistisch begeistert, hat dann aber wieder so eine Pause eingelegt, in der er wieder zurückgekehrt ist, so zur reinen Ästhetik. Dann hat er nochmal so eine stark religiöse, lebensreformerische Phase gehabt, die wir jetzt ein bisschen überspringen, und kommt dann 1923 wieder zurück zum Kommunismus. Und da tritt er dann auch in die KPD, in die Kommunistische Partei ein, und wird dann eben einer der wichtigsten Intellektuellen in diesem Feld.
Da scheint er ja einer von den vielen gewesen sein, auf die die russische Revolution großen Eindruck gemacht hat. Die hat ja in Zentraleuropa starken Eindruck hinterlassen. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei. Europa steht unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs. Dann die Ereignisse in Russland, die Gründung der Sowjetunion, die dann eben viele für die Idee des Kommunismus begeistert.
Ja, es gibt ja auch diese Pläne für eine deutsche Revolution, ne? Die Münchner Räterepublik, die da zwischenzeitlich kurzzeitig aufflammt. Also es gibt so eine Hoffnung, dass das in Deutschland auch passieren könnte, die erstmal enttäuscht wird. Und aus diesem Umfeld kommt das eigentlich heraus, ne? Sodass so der Glaube existiert oder die Auffassung, dass es auch in Deutschland noch eine solche Revolution geben müsse und dass die Weimarer Republik jetzt nur so eine Zwischenphase sei, in der aber eigentlich das alte System, diese bürgerliche, traditionelle Schicht, die immer noch natürlich durch das Kapital, durch die Fabriken und auch die Beamten repräsentiert wird, dass die eigentlich immer noch die Herrschaft haben, aber es nur eine gewisse Zeit dauern wird, bis sich das umkehrt und bis das Proletariat zu seiner Geltung kommt. Also das ist so ein bisschen das intellektuelle Umfeld oder die Denkweisen, die man bei Becher in der Zeit auch sehen kann.
Und weiß man auch, über welche Personen Becher sich hier engagiert hat, er braucht ja ein Netzwerk, in welchem hat er sich bewegt?
Das ist eine sehr gute Frage, so genau kann ich das gar nicht rekonstruieren. Also ich weiß, er hatte ja Kontakt zu Karl Reichle, diesem ehemaligen Marinesoldaten, der war beim Matrosenaufstand dabei war aber Schwabe und hatte eben in Bad Urach ein Haus, wo sich Becher dann viel aufgehalten hat. Also das ist so ein fließender Übergang zwischen so lebensreformerischen ja, Lebensweisen und dann irgendwie einer starken Politisierung. Deswegen schwankt es auch so. Also man sieht richtig in dieser Zeit, dass Becher so hin und her schwankt. Immer wieder geht es jetzt eher in Kunstästhetizismus, geht es eher in so Lebensreformerisches. Will er jetzt Politik machen, will er gar keine Politik machen? Also das wechselt zum Teil so im Tagesrhythmus. Ne? Einen Tag denkt er das, den anderen Tag denkt er das. Also bis er sich dann wirklich mal stabilisiert und anfängt, politische Arbeit zu machen, das dauert ein paar Jahre.
Stabilisierung, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um Becher zwischenzeitlich einmal zu, ja, einzurahmen, zu fassen, kann man vielleicht nicht sagen, aber es gibt vielleicht das erste Mal so etwas wie eine Stabilisierung in Ansichten.
Nach der er ja die ganze Zeit sucht. Also wir hatten ja vor unlängst, also kürzlich erst diese Phase mit der Drogensucht, ne? Das haben wir ja letztes Mal gemacht. Und dann kommt er 1918 eben aus diesem Chaos, ne, das er da hatte, wo er fast nicht mehr geschafft hätte. Und dann reißt er sich wieder zusammen und findet da so in diesem politischen kurzzeitig einen Halt, dauert aber ein bisschen, bis das so wirklich sein Lebensinhalt wird.
Welche Texte werden wir heute hören?
Genau, wir werden uns heute mit Texten beschäftigen, die im Kontext dieses Hochverratsprozesses gestanden haben. Dazu muss man jetzt noch mal kurz sagen, also Becher macht jetzt kommunistische Propaganda, ist also auch gehört also dieser sehr radikalen Linken an, die einem durchaus auch etwas suspekt sein kann. Und da schreibt er verschiedene Texte, verschiedene Gedichtbände. Also ganz spannend ist, oder in diesem Prozess kommen vor, der Roman Le Visite, über den sprechen wir dann gleich ein bisschen genauer, aber eben auch verschiedene lyrische Texte. Becher hat zum Beispiel einen Lyrikband geschrieben, der heißt Der Leichnam auf den Thron. Das ist ein Lyrikband, wo es um Hindenburg geht. Also das ist der Leichnam auf dem Thron. Das ist also ein ganz klar politischer Kontext. Dann gibt es ein Lyrikband von ihm auf den Tod Lenins, auch sehr spannend. Also das heißt, man sieht jetzt, das ist so dieser Anfang der politischen Dichtung, die auch häufig mit Becher ja in Verbindung gebracht wird. Das ist ja häufig etwas, warum Leute sagen, Becher ist ein interessanter Dichter, weil er hat ja nur politische Texte geschrieben ab einem gewissen Punkt. Und das ist so die Phase, wo man das eben so richtig schön sehen kann. Bevor wir zu diesem Lyrikband kommen, den wir uns jetzt mal anschauen sollten, also vielleicht ganz kurz so ein paar Dinge zu diesem Hochverratsprozess. Also der war 1926, ist der gestartet. Und dann wurden eben vor allem diese Schriften in den Mittelpunkt gestellt, Der Leichnam auf dem Thron und dieser Roman Le Visite. Und es gab einen riesigen Aufruhr in der Weimarer Republik. Es war im Prinzip der Literaturskandal und ganz viele Leute haben da sich gemeldet per Telegramm, also so Leute wie Maxim Gorki, Upton Sinclair, also auch die ganze internationale Linke hat sich da eingeschaltet. Dann gibt es auch noch, ja, Walter von Molo hat sich geäußert und es gab so eine Kundgebung in Berlin im Nollendorf-Theater, was dann völlig überlaufen war, weil sich alle mit Becher solidarisiert haben. Also es war ein Riesenaufruhr und dann wurde irgendwann 1928 dieser Prozess dann eingestellt, aber das ist heute fast vergessen. Man merkt es aber, und das ist jetzt ganz schön als Übergang zu diesem Lyrikband, der ja Der Leichnam auf dem Thron heißt. Und da hat zum Beispiel Erich Mühsam ein Gedicht geschrieben über diesen Lyrikband und über Becher. Und da heißt es unter anderem: Gehst du mit Gedichten trächtig, bist du auch schon fluchtverdächtig. Der Kulturwert des Gedichts, lieber Becher, nützt dir nichts, denn Der Leichnam auf dem Thron lebet noch, nur stinkt er schon. Also da kann man sehen, glaube ich, wie groß dieser Aufruhr war, aber auch welche Auffassung darin vorherrschte. Nämlich, du kannst hier machen, was du willst. Ne? Das Establishment wird dich auf jeden Fall vor Gericht zerren, egal was du tust.
Und diese Sichtbarkeit, die dieser Prozess hatte, ist beachtlich. Und die vielen Leute, die sich dazu gemeldet haben. Und das ist eigentlich eines, so ein Kapitel in der Literaturgeschichte, das relativ, ja, vergessen ist, relativ unbekannt. Man denkt nicht unbedingt an den Becher-Hochverratsprozess, wenn man an die, ja, Literatur der Weimarer Republik denkt.
Ja, ist interessant, ne? weil es einen Kommunisten betroffen hat, sicher, und weil Bechers Ruf danach auch so schlecht war durch seine Arbeit im Rahmen der Ministerschaft in der DDR. Ne? Deswegen hat man das so ausgeblendet, aber eigentlich ist das literaturgeschichtlich total interessant. Auch rechtsgeschichtlich sicher. Also deswegen ist es auch, wäre wirklich spannend, wenn sich das nochmal jemand aus einer historischen oder auch aus einer juristischen Perspektive genauer anschaut, wie das eigentlich da alles zusammenhängt. Das kann ich gar nicht machen und du wahrscheinlich auch nicht, weil wir das Rechtssystem der Weimarer Republik viel zu wenig kennen.
Dann hören wir vielleicht einmal in die Texte hinein. Das erste, was wir hören, ist ein Vaterunser.
Vater unser, der du nicht bist im Himmel, nicht auf der Erde, nicht unter der Erde. Entheiligt ist längst dein Name. Dein Reich, deine Herrlichkeit, sie kam, ein stinkender Pfuhl, darin sich in Haufen die Ermordeten wälzten. Dein Wille geschah, dein Wille, der gebot, der eine soll Herr, der andere soll Knecht sein. Ja, aber in Versuchung hast du uns oft geführt, in die Versuchung, Milde angedeihen zu lassen unseren Peinigern. Erlöst hast du uns zwar vom Übel nicht, sonst hättest in einer Stunde du, Allmächtiger, hinweggerafft durch eine solche du, alle Menschenbedrücker. Wir beten nicht, vergib uns unsere Schuld. Wir werden unsere Schuld uns selbst vergeben. Vergeben wird sein uns die Schuld in dem Augenblick, da wir das Messer hindurch durch die Rippen unseres Zwingherrn gestoßen haben, da wir den Geist der Knechtschaft in uns gemordet haben. Dann, wenn wir allwissend, allfühlend, allsehend, allerkennend, allmächtig, dann, wenn wir frei sind. Amen. Ich bekenne, der historische Materialismus, die revolutionäre Dialektik, der Marxismus-Leninismus erwölbt sich als strahlende Gedankenkuppel des neuen Zeitalters. Gedankenblut vom Herzblut des Proletariats. Unerbittlich, heroisch glühend, wahrhaft groß. Das ist die eiserne Stirn der Komintern, hervorgewachsen aus den Kämpferkörpern der Parteien. Kollektive Erfahrung, kollektives Wissen. Es ist die Bewusstwerdung, die Verwirklichung uralten Menschheitstraums, die Gewissheit des Siegs. Fresse dich ein, Blutfackel, entzündet aus Menschenblut in das morsche Gerümpel metaphysischer Himmel.
Das ist ein erstaunlicher Text, finde ich. Einmal eben wieder der intertextuelle Bezug. Er greift das Vaterunser aus dem Neuen Testament auf und schreibt das komplett um. Er schreibt es ins Gegenteil um, eben die Leugnung Gottes, du bist nicht, wir sind, und die Allmächtigkeit wird dem Menschen zugeschrieben. Interessant ja auch, dass nach dem Amen geht es noch einmal weiter und es folgt dann eine Art Glaubensbekenntnis. Also auch hier wieder erstaunlich, wie viel und wie massiv Becher doch immer christliche Tradition aufgreift, weiterschreibt, umschreibt, überschreibt. Also schon Becher und Bibel wäre mindestens ein Promotionsprojekt wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also das fällt hier wirklich sehr stark auf. Ich meine, das Vaterunser haben wir alle so im Ohr. Das ist jetzt kein völlig unbekannter Text, ne? Und wir haben ja auch gesehen, wie Becher sich in seiner frühen Lyrik so stark an diesem Marienbild abarbeitet. Also man sieht hier, wie er jetzt irgendwie das, wo er herkommt oder das, was ihn vorher begeistert hat, jetzt wieder aufnimmt und sich davon sozusagen wegschreibt, könnte man sagen. Ne? Also er nimmt die Textstellen ja zum Teil explizit auf und dann schreibt aber um, nein, wenn ein allmächtiger Gott da wäre, dann hätte der ja irgendwie diese ganzen Menschenbedrücker, wie es im Text heißt, also die, die irgendwie die Armen unterdrücken und ausbeuten, ja, die hätte er ja schon längst vernichtet und deswegen müssen wir das selbst machen. Das ist ja letzten Endes so, dass, also, und du hast jetzt auch gesagt, das ist im Prinzip dann ein Glaubensbekenntnis, ne, zum Marxismus, Leninismus, zum Kommunismus. Und das ist eben spannend hier, wie er dann das christliche Glaubensgerüst austauscht. Also er wechselt im Prinzip den Glauben. also das ist spannend, dass dieses ja atheistische Konstrukt dann so stark, das ist nicht nur bei Becher so, aber so stark eigentlich dann zu so einer neuen Religion wird.
Spannend, also in dem Sinn kein Atheismus in einem philosophisch-rationalen Sinne, sondern eigentlich, wie du sagst, er tauscht den Inhalt aus. Mhm. Der christliche Inhalt wird ausgetauscht gegen Kommunismus oder durch Kommunismus ersetzt. Und spannend an dem Text auch die Theodizee-Frage, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, die ja theologisch in der Zeit auch eine wichtige Rolle spielt. Wie kann es Gott geben, wenn er zulässt, dass diese vielen schlimmen Dinge auf der Welt passieren? Genau diese Frage greift Becher hier ja auch auf und nutzt sie als Argument für die Leugnung Gottes und eben als Hinwendung zum Kommunismus.
Ja, genau. Und das, was da auch noch interessant ist, ich meine, wir sehen hier einerseits diese Folie des Vaterunsers, aber eigentlich erinnert mich das auch sehr stark an Prometheus von Goethe. Ne?
Ja.
Ja, also ne, dieses, ich schreibe dich Zeus an und wir sollen dich verehren, aber ich mache jetzt genau das Gegenteil, auch diese Selbstermächtigung des Menschen.
Ja, ja, die spielt eine wichtige Rolle, die Selbstermächtigung des Menschen, die Verantwortung, die ihm überantwortet wird, in dir gerufen wird und also philosophisch auch sehr interessant, diese Gedankengänge.
Ja, und biografisch oder auch werkbiografisch, weil Becher hier etwas abzulegen versucht im Schreiben, was ihn vorher eigentlich sehr stark geprägt hat. Und ich glaube, das ist so eine Linie, die uns heute auch noch mal öfter beschäftigen wird, deswegen betone ich das jetzt so. Also diese Auseinandersetzung mit dem, wo komme ich her, was habe ich eigentlich bisher für richtig gehalten, wo ich jetzt aber feststellen muss, wenn ich diesen politischen Schritt mache, das ist Opium des Volks, ne? Um das noch mal aufzugreifen, diese Formulierung von Marx, dass man jetzt also weg muss. Er muss jetzt weg von diesem religiösen Zeug, weil sonst kann er kein Kommunist sein. Das passt nicht zusammen. Und jetzt muss er einen Weg finden, um dahin zu kommen.
Und in diesem Sinne passt auch sehr gut zu diesem Band. Es gibt ja auch ein 1. Mai-Gedicht. Vielleicht hören wir uns das jetzt an.
1. Mai. Was ist's für ein Tag? Das ist kein Feiertag. Kein Buß, kein Bettag. Kein Tag, wo man in Versammlungen schwätzt, wo man die alten, abgedroschenen Sonntagsphrasen herleiert, an die doch keiner mehr glaubt. Kein Festtag, wo man nach einer erbärmlichen Arbeitswoche sich selbst ein wenig spazieren führt. Der beste Anzug zwar auch durchgewetzt und den von den schlechten Arbeitsräumen noch stinkenden Leib auslüftet. 1. Mai. Kampftag, Tag der Heerschau des Weltproletariats. Tag, du des Aufmarschs der Proletariermassen in allen 5 Weltteilen. 1. Mai, Kampftag, lass uns bereit sein. Lass stahlhart uns werden, ausfüllen die letzte Lücke in unserer Front. Lass denken unsere Gedanken nur dies eine, Kampf. Unsere Herzen nur dies eine fühlen, unseren Willen nur wollen dies eine, Kampf. 1. Mai. Im Anbeginn stehend einer neuen Zeit wie du, kämpfend, siegend oder fallend. Aber Schritt für Schritt vorwärts, voranleuchtend mit unseren Gedanken der Menschheit auf ihrem Marsch, wie durch den Weltraum leuchtet deine Sonne. Bei deinem Licht, das mit einem warmen Glühen alle Abgründe der Erde erfüllt, der Menschheit uralte Sehnsüchte, Träume, Hoffnungen, Ahnungen neu erweckt. Bei deinem Licht, 1. Mai, bei deinem wunderbaren Strahlen, bei deinem allen Geschöpfen der Erde glückverheißenden Glänzen, geloben wir, unermüdlich wollen wir kämpfen, unsere Muskeln spannen, unsere Gehirne stählen, mit unserem Herztakt euch alle, die ihr in Ketten noch schlaft, wachhämmern. In uns schüren den Willensbrand, bis diese unsere Welt von uns erobert ist. Bis du, 1. Mai, du Weltkampftag, der Weltfeiertag, du aller werktätig Schaffenden geworden bist. Nicht eher werden ruhen wir, nicht werden eher die Hände wir falten. Das schwören wir.
Das ist ein sehr feierlicher Text. Also eigentlich auch wieder sehr religiös. Also eben nicht der Buß- und Bettag, wie er sagt, aber ein hoher Feiertag, der eigentlich apokalyptische Bilder vorwegnimmt oder eben anklingen lässt. Ich muss da an mittelalterliche Ikonografie denken, an mittelalterliche Volksfrömmigkeit, wie das meistens bezeichnet wird, fußend auf das Nikodemus-Evangelium der apokryphen Evangelien, wo eben von der Auferstehung der Toten die Rede ist, von den Massen, die sich aus den Gräbern dann eben in das ewige Leben, in das Gottesreich, in das wieder zu leben, erwachen und eben da sind. Also dieses allumfassende, dieses globale Bild, das hier anklingt, eben zu einer großen Herrlichkeit hin.
Ja, das ist eben auch wieder das Faszinierende, ne? Das ist ein Gedicht über den 1. Mai, also über den Kampftag der Arbeiterschaft und des Proletariats, und das soll es ja auch sein. Aber so wie dieser Text gestaltet ist und mit dem Pathos, das er da aufmacht, ist es eben ein Glaubensbekenntnis.
Ja. Ja. Ne? Ich stelle mir gerade so vor, 1. Mai Berlin diesen Text zu rezitieren. Das wäre doch mal eine lustige Performance.
Ja, es ist halt was ganz anderes. Ich meine, es gibt ja so die Internationale zum Beispiel. Da geht es ja auch darum, irgendwie gemeinsam zu marschieren und so weiter. Aber ich finde, das hat hier nochmal eine stärkere religiöse Komponente, eben wegen dieser ganzen Bilder und Anklänge. Und der Text ist mir jetzt auch aufgefallen, der endet ja auch mit diesem Händefalten. Nun kann man einerseits sagen, das heißt, vorher werden wir nicht ruhen, vorher werden wir also nicht die Hände in den Schoß legen, aber er sagt eben nicht Hände in den Schoß legen, sondern er sagt Hände falten. Und damit hat er wieder ein religiöses Motiv drin. Also das heißt, wenn wir unser Ziel erreicht haben, dann beten wir wieder?
Offensichtlich. Möglicherweise. Eben, das ist wirklich ein interessantes Bild, mit dem er endet. Es gibt ja dann auch viele weitere Texte in dieser Sammlung. Ein Marschlied haben wir auch ausgesucht, das wir einspielen möchten. Mache ich das mal.
Wir marschieren in den Krieg, wieder den Krieg. Wir würgen ihn mit unseren knöchernen Fäusten an seiner stachlichten Kehle. Wir reißen ihm die pazifistisch schillernde Maske von dem Gesicht, dass sein Antlitz als Fratze allen sichtbar wird. Wir hetzen ihn vor uns her, auf die Bajonette gespießt. Wir trommeln ihm sein Genick mit dem Gewehrkolben. Wir schlagen dem Krieg den Schädel ein. Friede mit ihm. Nun schütten wir zu das Grab. Blühe wieder, du Menschenerde. Hunderte von Kilometern lange Stacheldrähte, elektrisch gespannt, ziehen noch Jahrhunderte hindurch wie ein Marterkranz sich ums Menschenherz. Jahrhundertelang vielleicht kreisen in unserem Blut noch Granatsplitter. Heile, heile, du Menschheitswunde. Langsam lösen heraus sich deine verzerrten Muskeln aus dem Starkrampf der Zeit. Deine Tränen salzverkrusteten Augen weiten sich. Einströmt darin wie ein Glanzstrom das Wunder unserer neuen Welt. Singe nun wieder, Menschenmund, singe. Gesang, der du nun nicht mehr des gemarterten Menschtieres grell roter Schrei bist. Kämpfer sind wir, festgebissen in der Gurgel unseres Feinds. Wir feiern nicht. Unsere Zunge schmeckt Blutgeschmack. Zünde dich selbst an, leuchte hindurch, hinauf durch die Schlucht des Jahrhunderts als lebendige Brandfackel. Sprenge aus dein Herzblut mit jedem Herztakt. Mit deinen Blutstropfen dünge zu neuer Menschensaat die Erde. Es leuchtet, grellt, zuckt, blitzt. Es schrillt, trillert, Alarm pfeift. Reiß dir die Brust auf, herein, herein in meine Brust, ihr Millionen Geopferte, ihr Millionen, Millionen Gemordete, Reihe an Reihe, eine unendliche Leichenwand steht ihr hinter mir. Eingeschrieben ist eure Zahl mit flammender Blutschrift hin über den Weltgrund. Steinerne Riesensärge übereinander geschichtet lagern die Berge. Und jeden Streich, den von heut ab im Namen der zahllos Gemordeten gegen ihre Mörder du führst, gesammelt wird sein in ihm die stählerne Kraft der Gefallenen, Millionen, Millionen.
Ein sehr eigenartiger Text, ein Marschlied, ein Kriegslied, ein Antikriegslied, ein irgendwie auch pazifistischer Text. Wir schlagen dem Krieg den Schädel ein und zugleich Aufruf zu Kampf für etwas.
Mhm. Ja, na, also die Logik ist jetzt, wenn man so im Kommunistischen denkt, es gibt halt diese herrschende Klasse und die sorgt dafür, dass wir immer wieder in den Krieg ziehen müssen, weil die in ihrem imperialistischen Streben Geld machen und ihre Macht vergrößern wollen und dafür unterdrücken sie die anderen Schichten, die dann eben auch die Soldaten stellen müssen und so weiter. Und damit wir dieses System von Unrecht und Krieg beenden, müssen wir jetzt aufstehen und müssen diese herrschende Klasse vernichten. So, das ist die Logik. Das heißt, wir müssen noch einmal einen Krieg führen, damit wir dann nie wieder einen haben. Das ist erstmal die Logik hinter diesem Text.
Ich muss da ein bisschen an Bruno Taut denken, alpine Architektur, das pazifistische Programm zur Verhinderung von Kriegen im Ausmaß des Ersten Weltkriegs. Also alle Ressourcen der Welt in Architektur zu investieren, dann hat man keine Ressourcen mehr, um Kriege zu führen.
Auch eine sehr gute. Auch sehr gute. Aber ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Erster Weltkrieg ist hier natürlich der entscheidende Punkt. Ne, dieses Grauen, das man sich so noch nicht hat vorstellen können und so viele Tote. Das ist also etwas, was jetzt hier auch nochmal zu diesem Gedanken führt. Wir müssen jetzt unbedingt verhindern, dass es nochmal wieder so weit wird. Und wir wissen ja, es gibt den Zweiten Weltkrieg nicht viel später. Das heißt, so völlig absurd ist ja diese Überlegung auch nicht, dass das wieder droht. Also man sieht hier wieder, wie Becher mit der bekannten Metaphorik irgendwie weiterarbeitet. Um jetzt ein neues Thema anzuschneiden, nämlich dieses Thema, wie bekämpfen wir also diesen Krieg, den wir ständig haben? Wie schaffen wir also mit anderen Worten den gesellschaftlichen Umsturz? Und das ist ja auch der Punkt, warum dieser Hochverratsprozess gestartet wurde, weil man Becher vorgeworfen hat, nicht ganz zu Unrecht, am gesellschaftlichen Umsturz zu arbeiten. Tut er ja, auch wenn er immer behauptet, dass die Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit hier einschlägig sind. Das ist ja auch Teil was die Verteidiger sagen. Aber tatsächlich ruft er natürlich zur Revolution hier auf. Und insofern ist es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass er da mit der Weimarer Justiz in Schwierigkeiten kommt. Ja, wollen wir zum Roman übergehen, wo es ja genau darum geht, dieses Thema, wie werden wir den Krieg los? Also nur ein Thema. Also dieser Roman ist in sehr vieler Hinsicht total spannend. Ich habe ihn ja vorhin in der Anmoderation schon Le Visite genannt. Das ist aber nicht der ganze Titel dieses Textes, sondern den kannst du ja vielleicht jetzt mal vortragen, Toni.
Ja, das ist wirklich ein eigentümlicher Titel. Der Titel ist eine chemische Formel. Mir ist kein Roman bekannt, der als Titel eine chemische Formel trägt. Und chemische Formeln haben es ja an sich, dass man sie auf verschiedene Weise verbalisieren kann. Eigentlich, ja, eine mögliche korrekte Verbalisierung wäre Trichlortrivinylarsen. Also die Formel auf dem Titel legt ja nahe, es gibt ein Arsenatom, an dem drei Teile hängen, die aus Chlor, aus Kohlenstoff und aus Wasserstoff bestehen und die eben unterschiedlich gebunden da dranhängen. Es gäbe auch andere Möglichkeiten, es zu verbalisieren, aber da hat man einfach eine Schwierigkeit. Wie nennt man diesen Roman? Und praktischerweise hat Becher selbst ja auch in Klammer Le Visite dazu geschrieben. Es ist ein Gas, ein Kampfstoff, Giftgas. Ein Giftgas. Vergleichbar in der Wirkung dem Senfgas, entwickelt und benannt nach einem Chemiker mit dem Namen Lewis oder Lewis, eben nach dem benannt. Und es handelt sich hier um den Typ Le Visite 3 oder Gamma Le Visite. laut chemischen Lehrbüchern. Levisite, also sozusagen der praktische Titel, und diese eine Formel, die man eigentlich nur visualisieren kann, die man schreiben kann, aber eigentlich nicht aussprechen kann. Im Untertitel der einzig gerechte Krieg. Und es ist ein sehr eigenartiger Roman. Ich habe mir zur Vorbereitung unseres Gesprächs auch die Erstausgabe aus der Württembergischen Landesbibliothek geholt. Spannend ja auch, das ist ja fast postmodern, dass dieser Roman ein Literaturverzeichnis enthält. Er enthält zwei Abschnitte. Dieses Literaturverzeichnis hat einmal einen Abschnitt mit Literatur, Zitat, vom proletarischen Klassenstandpunkt aus und dann vom bürgerlichen Klassenstandpunkt aus. Interessanterweise sind die Seiten mit dem bürgerlichen Klassenstandpunkt um ein Vielfaches länger als vom proletarischen Klassenstandpunkt auch aus. Wahrscheinlich dadurch bedingt, dass der proletarische Klassenstandpunkt ja ein neuer, jüngerer ist, der eben noch nicht diese Heerscharen an Argumentation hinter sich hat, ja vielleicht auch ein Indiz dafür, dass es eben zu diesem Hochverratsprozess kommen musste. Ein sehr vielschichtiger Roman, der alles Mögliche anspricht.
Ja, ich finde an der Stelle jetzt spannend, einmal zu beobachten, dass er damit ja, so wie sich so ein Sachbuch verhält, du hast es jetzt fast als postmodern bezeichnet, also das ist ein avantgardistischer Roman, muss man einmal kurz sagen. Und in dem Moment, wo er aber so als Sachbuch daherkommt, übertritt Specher ja genau diese Schwelle zwischen Fiktion und Realität. Ja, also das ist ja eins der Kernargumente von Bechers Verteidigern, dass sie sagen, es ist ja nur Literatur, ja, und in der Literatur kann man ja alles Mögliche sagen. Das ist ein gängiges Argument, wie man versucht, literarische Texte, die irgendeine politische Aussage haben, vor Verfolgung zu schützen. Aber wenn man sich den Text anguckt, sieht man ja, dass Becher es schon darauf anlegt, diese Grenze zur Realität und auch zum Sachbuch zu überschreiben. Ja? Das macht er natürlich mit diesem Literaturverzeichnis. Greift da zurück auf die Kenntnisse seiner damaligen Frau, einer Chemikerin, die ihm dabei unterstützt hat. Also er selbst hat natürlich nicht die chemischen Kenntnisse, aber die kennt dieses ganze Zeug und liefert ihm dann das Material zu, damit er dann auch entsprechend die Inhalt wird dann auch zitiert. Man lernt auch sehr viel über Gaskriege und über Kriegsführung und was da so passiert. Und das hat er eben aus dieser Literatur beziehungsweise durch die Hilfe seiner Frau da einarbeiten können.
Diese Gattungsfrage ist auch eben sehr spannend, auf die du aufmerksam machst. Eben Sachbuch, Kampfbuch, politisches Buch, fiktives Buch, Roman, Literatur. Und eben indem er diese Gattungsgrenze sehr weit an den Rand treibt oder eben sprengt und überschreitet, wird es eben auch zu einer schwierigen justiziablen Gegenstand. Und wie du eben sagst, das spielt dann in den Gerichtsverhandlungen eine Rolle. Was haben wir denn da für ein Corpus Delicti vor uns liegen? Was hat er denn Böses getan? Naja, er hat einen Roman geschrieben. Oder sagt man, er hat ein politisches Buch geschrieben, er hat ein Sachbuch geschrieben. Wahrscheinlich beides ein bisschen.
Genau, es ist eben ein Roman, der eben auch kein klassischer Roman mehr sein will. Also wir haben ja gesehen, dass Becher im Expressionismus sehr avantgardistisch unterwegs war und das bleibt auch so. Es gibt ja auch in der Zeit eine sehr starke sowjetische Avantgarde, mit der er sich auseinandersetzt. Also das ist auch ein Fotomontagetext, wie Becher immer wieder nicht müde wird zu betonen. In der Zeit hat für ihn mehrfach, auch für dieses Buch, hat John Heartfield die Covers gemacht. Und John Heartfield kennt man von diesen ganzen Plakaten, die er gemacht hat, wo er so gegen Hitler und die Nationalsozialisten anarbeitet. Also der schneidet ja immer Zeug aus und montiert das so zu Bildern zusammen. Das hat er auch für Levisite gemacht. Und das ist so das Muster, nach dem Becher auch schreibt. Und er arbeitet deswegen eben auch Elemente aus diesen ganzen Sachbüchern in sein Buch ein. Also auch ein bisschen, wie man das von Dublin, Berlin-Alexanderplatz kennt, mit diesen Schlagern und Werbebotschaften und so. So arbeitet Becher hier auch. Also das gezielt avantgardistische Schreiben, das kein traditioneller Roman mehr sein will. Und das erklärt er uns dann auch noch in einer Einleitung zum Roman. Also auch hier gibt es keine Vorwort oder sowas oder irgendwas, was romantypischer wäre, sondern eine Einleitung, als handle es sich hier eben um eine wissenschaftliche Arbeit, wo man eine Einleitung schreibt.
Und die hören wir uns jetzt.
Genau.
Einleitung. Hände weg. Hände weg von diesem Buch, wenn ihr damit, übersättigt und bis zum tödlichen Erbrechen gelangweilt, nur wieder einige eurer müßigen Stunden totschlagen wollt. Dem stinkenden Kadaver dieser Zeit flechte ich keine Grenze. Das spannungslose Gesabber unserer offiziellen Poeten befriedigt schon übergenug solche Bedürfnisse. Was heutzutage Not tut, das ist Begeisterung, Kühnheit, Todesverachtung der Einzelnen, Nüchternheit, Zielsicherheit und Klarheit. Zusammenschluss, eine untrennbare Einheit aller im Schweiße ihres Angesichts Werktätigen. Dieser Zusammenschluss, das ist die große Sprengmine, die Tag für Tag aufplatzt und deren Sprenggänge die Fundamente dieser verrotteten Gesellschaft eines Tages völlig unterwühlt haben werden. Es handelt sich hier nicht um poetische Erfindungen, fantastische Konstruktionen oder um Wahnbildungen. Es handelt sich hier um Tatsachen, um Taten, um Ereignisse. Es geht um das, was ist. Es geht hart auf hart. Es geht um das, was gewesen ist. Es geht um das, was sein wird. Dieses Buch ist sicher nicht Kind jenes Geistes, der über den Wassern schwebt. Es ist aus der Wirklichkeit geboren und es trägt unverschminkt allen sichtbar noch deutlich das Zeichen dieser Marterhölle an sich. Auch der Sprachkörper, stahlgrau, gehackt, rissig, die Gelenke im Schmerzkrampf fest angezogen, die Arme an den Schulterstücken schwer hängend, Hämmer, Äxte, Brecheisen. Ein blutiges Muskelspiel zuckt. Das ist nicht der klassische, wohlgepflegte Leib, nicht die parfümierte Tanzpuppe der Biedermeierzeit, noch der verträumte Taugenichts der Romantik. Es ist der mit wunden Löchern über und über ausgefüllte Dulderleib des werktätigen Volks am Pfahl der Kreuzigung, mitten im Qualm von Gasschwaden, von Staub, Rauch, Rußfetzen umschleiert, umschwirrt von giftigen Aasfliegen. Das ist der Dulderleib des werktätigen Volks, in jenem geschichtlichen Zeitabschnitt, da er sich vom Kreuzstamm losreißt, niedersteigt und das Gesindel seiner Peiniger vor sich in die Knie zwingt. Ein millionenstimmiger Schrei, ein Aufruhr- und Klagelied, gesungen von Millionen metallischen Feuerzungen. Dieses Buch möchte, ein lebendiges Wesen, künftig wieder selbst Anteil haben an den Kämpfen, deren Blutzeuge es ist, selbst wieder mit im Feuer stehen und mit seinen Blutteilen noch röter färben die rote Fahne, unter der es als ein Soldat der Revolution dient. Es wird nur wenig von Liebe die Rede sein. Dieses Buch ist ein Heldengedicht, wo Millionen hungerschreiend zuerst eine formlose Masse noch, dann aber immer deutlicher Gestalt gewinnend, sich herauf auf das Plateau der Weltgeschichte bewegen. In der eisern gehackten Rhythmik solcher Tage tönt auch die Stimme des Bluts als Metall. Stirnen wölben sich gegeneinander, wie gemeißelt aus Granit. Die Herztrommel wirbelt Kampftempo und Marschtakt. Der Gedanke des kämpferischen Menschen stößt vor in die Zukunft als Stichflamme. Und ein anderer als der, der einst du gewesen bist, findest plötzlich nach Jahren du dich wieder, neugeboren aus mörderischen Krisen wie aus Schmelzglut. Die Riesendurchbruchsschlacht jener Menschenarmeen in die Zukunft hat längst begonnen. Kampfplatz ist die Welt. Dieses Terrain ist nicht mehr nach Nationen oder Erdteilen abgesteckt. Alle Grenzpfähle der Welt schlottern gespenstisch im roten Sturmwind wie Vogelscheuchen. Überall, wo Menschen im Arbeitsprozess untereinander verbunden sind, überall auf der ganzen Erde, auch in den tiefsten Tiefen der Kolonien, gewittert es. Lernt kennen die Geschichte Europas, Europas am Rande des Abgrunds. Gewidmet der kommenden deutschen sozialen Revolution. Berlin zum 4. August 1925, Johannes Erbecher.
Ja, da sieht man es ja, ne? Genau, dass Becher eben keinen konventionellen Roman schreiben will, sondern in die Realität hineinwirken und diese kommende deutsche soziale Revolution mit bewirken.
Schon erstaunlich, eben er sagt eigentlich selbst, was es ist. Es handelt sich hier nicht um poetische Erfindungen, fantastische Konstruktionen oder um Wahnbildungen. Es handelt sich hier um Tatsachen, um Daten, um Ereignisse. Und das Buch will Anteil haben an den Kämpfen, aber dann auch wieder, dieses Buch ist ein Heldengedicht. Mhm.
Ja, ne, das ist irgendwie sehr, sehr spannend. Auch diese ganze Auseinandersetzung mit dem traditionellen Roman, die er da macht. Also wo er sagt, das ist jetzt keine, nicht so eine Puppe wie im Biedermeier und es wird nicht von Liebe die Rede sein und solche Dinge. Also es ist kein klassischer Roman, sondern das ist jetzt ein Roman, der sich mit relevanten Fragen beschäftigt. Ja, mit Dingen, die uns alle angehen. Das heißt, wir haben so eine Mischung aus Avantgarde-Gestus, dann aber irgendwie auch einer relevanten Botschaft, die da drin steckt, einer Verabschiedung von Literaturtradition, literaturgeschichtlicher Tradition. Also das ist so vielseitig, was er in dieser Einleitung da uns alles anbietet.
Und was sind die relevanten Fragen, um die es in diesem Roman geht? Vielleicht kannst du das kurz als Ausblick auf die weiteren Passagen, die wir diskutieren werden, zusammenfassen?
Also, wie der Titel ja hier schon sagt, geht es eben wieder um dieses Thema des einzig gerechten Kriegs. Also es geht um die Problematik des Gaskrieges und um die sozialen Klassen. Ja, es gibt also die herrschende Klasse, die immer wieder dafür sorgt, dass Kriege geführt werden, und das Proletariat auf der anderen Seite, das diese Kriege führen muss, das unter ihnen leidet, das aber auch die Produktion betreibt. Also das heißt, die müssen ja diese Giftgase herstellen oder diese ganze Kriegsmaschinerie, da müssen Fabriken gebaut werden. So, das ist das Kernthema, auf das Becher aufmerksam machen möchte und wo er sagt, da müssen wir jetzt eine Revolution machen, die irgendwie das auflöst. Also, und auch da ist der Roman wirklich am Zahn der Zeit. Das ist ein Gegenwartsroman in seiner Zeit. Im Mittelpunkt steht zunächst der junge Protagonist Peter Friedjung. Peter Friedjung ist ein Bürgerlicher, das ist wichtig. Der ist 22 Jahre alt und kommt gerade aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Und der ist jetzt jemand, der nach und nach erkennt, wie die Lage ist. Also der ist ursprünglich total überzeugt gewesen vom Kaisertum und von der Überlegenheit der deutschen Nation. Und jetzt lernt er so langsam verstehen durch verschiedene Einflüsse und Lektüren, dass das der falsche Weg ist und bekennt sich nach und nach zum Kommunismus. Das ist also die eine Figur. Vielleicht wollen wir da mal reinhören in diese Stelle, wo es eben genau um Peter Friedjungs Erkenntnisprozess geht.
Bis zum Ruhrabenteuer war Peter deutschnational. Deutschnational bis auf die Knochen. Er glaubte an Deutschland als an ein auserwähltes Volk. Er selbst hatte ja bereits gekämpft und gelitten für Deutschlands Herrlichkeit. Sollen die 4 Jahre Krieg für die Katz gewesen sein? Sollte es wirklich wahr sein, dass... Daran konnte er nicht glauben. Das hing mit Sinn oder Sinnlosigkeit seiner eigenen Existenz zusammen. Dass Krieg das Produkt geschäftlicher Konflikte ist, das Kriegsziel nichts weiter, als dem Gegner diejenigen wirtschaftlichen Bedingungen aufzuzwingen, die man für sich als notwendig erachtet, dass das Wesentliche dabei, das Herzblut des Krieges sozusagen, der Beutel, die Interessen der Kapitalisten sind, dass in Wirklichkeit aber alles kämpft für die Interessen eines Häufleins von Magnaten des Finanzkapitals, für ein 300-Männer-Kollegium, und dass auch das Instrument der Schiedsgerichte nur dazu dient, den Ausbruch ungewollter Kriege zu verhindern. Das alles mochte vielleicht für England, für Amerika, Frankreich stimmen, für unsere Gegner stimmen, aber für Deutschland? War nicht für Deutschland Krieg Schicksal, elementar wie eine Naturgewalt, Aufbruch der Jugend, Blutrausch? Gott hat den Krieg gewollt und ich, Peter, habe ihn geführt. Als Kriegsfreiwilliger hatte er den Krieg mitgemacht. Als Kriegsfreiwilliger im Regiment List mit Deutschland, Deutschland über alles hatte er gestürmt. Dieses Lied auf den Lippen waren bis auf ihn alle seine Kameraden gefallen. Und das soll nicht das Wunderbarste, das Höchste, das Heldenhafteste in der Welt gewesen sein? Die Fahne schwarz-weiß-rot, die soll nicht die Fahne unseres Blutes, die Fahne der Elite der gesamten Nation gewesen sein? Die Fahne, die damals bei Tannenberg, bei Verdun, Deutschlands gesamte idealistische Jugend muss sich um sie scharen, damit sie nicht der rote Sturmgeier zerfetzt. Bis er eines Tages, selbst Mitglied einer völkischen Sturmabteilung, plötzlich erkannte, es ist ein Unterschied zwischen der Phraseologie einer Sache und dem Inhalt einer Sache. Und dass die nationalen Phraseure sich im Grunde ihres Herzens keinen Deut um die wahren Interessen der Nation scheren, sondern Profitjäger, Hasardeure, Spekulanten, Großschieber, Hyänen sind. Ganz raffinierte, abgefeimte, ausgebrühte Burschen, die das Blut und das Lebensmark des Volkes aussaugen, die nationale Phrase aber als Köder benutzen, Blindgläubigen von dem sozialdemokratischen Regime enttäuschten Kleinbürgern gegenüber und dass sie, ja, dass sie die eigentlichen Volksverbrecher, Hochverräter, Landesverräter sind und die, ja, die Kommunisten, die revolutionären Proletarier, die eigentliche Lebens- und Schaffenskraft des deutschen Volkes. Keineswegs, keineswegs. Seitdem sympathisierte Peter Friedjung mit der proletarischen Bewegung.
Das hat eigentlich Züge von einem Entwicklungsroman in dieser Passage. Also Peter, der aufgrund seiner Kriegserfahrung, aufgrund seiner politischen Erfahrung eben eine Entwicklung durchmacht vom Kaisertreuen zum Kommunisten. So könnte man vielleicht das verkürzt sagen.
Genau, und es ist auch wirklich spannend, dass Becher hier so einen Bürgersohn in den Mittelpunkt rückt. Ne? Also ich hatte vorhin ja so viel Wert drauf gelegt, zu sagen, er schreibt irgendwie sich so raus aus seinen ursprünglichen Überzeugungen. Und wenn man jetzt überlegt, was Becher ja selber ist, naja, der ist selber Sohn eines Juristen. Das ist der Peter Friedjung natürlich auch, kommt auch aus so einem bürgerlichen Haushalt. Mit dem Unterschied nur, dass Becher natürlich nicht im Ersten Weltkrieg war. Aber letzten Endes ist er da so eine alter Ego-Figur. Ja, also wenn ich halt als Bürgerlicher mich der kommunistischen oder proletarisch-revolutionären Bewegung anschließe, habe ich ein gewisses Begründungsbedürfnis. Ich muss halt sagen, warum mache ich das denn eigentlich? Ich gehöre doch eigentlich zu der Klasse, die profitiert. Und das ist, glaube ich, deswegen ist ihm das wichtig, ne, hier diese Geschichte eines Bürgerlichen zu erzählen, der trotzdem erkennt, dass es Zeit für diese Revolution ist.
Und da wird ja auch erkennbar, wie schwierig dieser Erkenntnisprozess ist. Mhm. Es ist ein Ringen um eine Erkenntnis, um eine Überzeugung. Also das ist nicht so, dass er das so holterdiepolter ganz schnell sieht, sondern es ist ein langer Prozess, den er in dieser Passage eben schildert und erzählt. Also es ist irgendwie auch, hat sowas von einem Coming-of-Age-Roman. Also ja, ein Großwerden, ein Erwachsenwerden.
Ja, ein Loslösen von der eigenen Herkunft, der eigenen Familie.
Ja.
Das aber auch unweigerlich stattfinden muss. Es gibt keine Alternative dazu. Ne? Also das ist wirklich wichtig. Und das sieht man dann eben im weiteren Verlauf auch. Wir erfahren auch ein bisschen mehr über Peters Familie. Da haben wir auch noch eine Stelle rausgesucht. Der hat natürlich einen Vater und eine Mutter. Und es ist sehr spannend. Es gibt eine Passage, wo es um die Ehe der beiden geht. Und da sieht man, dass der Vater dieser konventionell oder dieser konservativen Richtung des Kaisertreuen und Deutschland, Deutschnationalen, dem sehr anhängt, die Mutter aber nicht, sondern die Mutter ist eigentlich jemand, die schon merkt, eigentlich ist das falsch, was der macht. Und das sieht man an der Stelle sehr schön.
Peters Mutter war noch wach, als Vater und Sohn vom Trio nach Hause kamen. Peter saß nun mit seiner Mutter allein. Mein Kind, du hast Schweres durchgemacht. Ich will dir nun sagen, wenn du wieder von zu Hause fortgehst, dann ist auch meine Zeit gekommen. Du weißt vielleicht, ich lebe mit dem Vater sehr schlecht. Nur deinetwegen bin ich geblieben. Aber du bist ja jetzt erwachsen und du hast mich nicht mehr nötig. Doch, doch, wollte Peter stammeln, aber er konnte kein Wort hervorbringen. Es ist am besten, Peter, ich nehme gleich heute von dir Abschied. Du bist ein Musterbeispiel für einen idealistisch gesinnten jungen Deutschen. Wie du dich durch diese Zeit hindurchschlagen wirst, auf welche Art und Weise du mit ihr fertig werden wirst, was aus dir noch werden wird. Fast ist's mir, als ob ich es wüsste. Ich ahne schon so etwas. Aber ich will darüber schweigen. Kurz und gut, lass die Leute reden, Peter, und geh deinen Weg. Das soll unser Abschied gewesen sein. Leb wohl. Gute Nacht. Wieder schwieg Peter. Aber was ist die Wahrheit? Was soll ich tun? Und Peter schlief einen unruhigen Schlaf. Er schlief in demselben Zimmer wieder, in dem er schon als Kind geschlafen hatte. Dort an der Wand hingen noch die Eichenkränze, die ersten Preise aus Wettschwimmen und Fußballspielen. Und dort oben auf, im ersten Schubfach des Schrankes, lagen noch durcheinander Schulbücher und Hefte. Direkt aus dem Gymnasium war er ins Regiment eingetreten. In der Zeit seiner militärischen Ausbildung kam er nur selten nach Haus. Und jetzt, was soll aus mir werden? Peters Vater war Landgerichtsdirektor, ein Richter in höherer Staatsstellung, dessen schönster Tag in seinem Leben war, wie er nie müde wurde zu betonen, damals, als Peter auszog mit dem Freiwilligenregiment, Blumensträuße am Helm und einen vorne im Gewehrlauf. Das war ein großartiger, erschütternder Marsch lauter prächtiger junger Menschen unter dem Gesang »Die Vöglein im Walde« auf den Bahnhof. Ihm zur Seite auf dem Trottoir schritten damals Vater und Mutter. Beide schluchzten. Peter schluchzte und lachte freudig auf dazwischen. Die ganze Stadt war mit Fahnen, Girlanden und Blumen geschmückt. Der Auszug dieses Freiwilligenregiments war ein großes Freudenweinen. Vor vielen Jahren belauschte einmal in diesem Zimmer Peter eines Nachts ein Gespräch zwischen Vater und Mutter. Peters Vater war damals Staatsanwalt und Anklagevertreter in dem bekannten Prozess gegen den berüchtigten vielfachen Raubmörder Alois Kneisel. Kneisel wurde zuerst in der chirurgischen Klinik zurechtgeflickt, da er bei seiner Verhaftung von den Gendarmen verwundet worden war und danach dem Scharfrichter überantwortet. Es muss die Nacht vor der Hinrichtung gewesen sein, denn der Vater hatte dem Dienstmädchen aufgetragen, ihn pünktlich um 5 Uhr früh zu wecken. Der Wecker wurde sorgfältig gestellt. Auch waren Gehrock, Zylinder, weiße Glacé-Handschuhe herausgerichtet worden, die guten Schuhe, ein frisches, steifes Hemd und die Manschetten mit den rubinroten Knöpfen. Peter legte das Ohr dicht an die Wand, als er die ersten aufgeregten Worte der Mutter vernahm. »Nein, Heinrich, ich kann mit dir beim besten Willen nicht mehr zusammenleben«, weinte die Mutter. »Du bist ein Mörder, mitschuldig an einem ganz gemeinen, barbarischen, infamen Mord. Ich flehe dich an, lass mich fort von dir.« Der Vater sprach ruhig und mit sehr tiefer Stimme vom Staat, von der Notwendigkeit der Erhaltung der Autorität, von der modernen Straftheorie, wonach Strafe erstens Sühne im religiösen Sinne sei, dann auch ein prophylaktisch wirkendes Abschreckungsmittel und drittens Befreiung der Gesellschaft von der Gemeingefährlichkeit gewisser menschlich minderwertiger Subjekte. Jedoch, des Vaters Gegenargumente fruchteten bei der Mutter nichts. Immerfort schluchzte die Mutter noch: »Das ist Heuchelei, abgrundtiefe Verlogenheit. Ich kann es nicht so in Worten ausdrücken, aber mein Gefühl, mein Instinkt sagt es mir. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, dass du das nicht einsiehst. So verstockt, wer hätte das gedacht?« Und die Mutter weinte die ganze Nacht still vor sich hin. Einmal schrie sie: »Siehst du ihn nicht vor dir, das Gesicht seiner letzten Nacht, groß, ungeheuer, und der Hals ist da, warm der Rumpf darunter, dieser in die Länge gezogene Blick. Pfui, wie du mich anekelst, ich kann es wirklich nicht mehr länger mit dir aushalten.« Wieder kam ein Weinanfall. »Du hasst mich also?« fragte der Vater. »Lässt du mir das Kind?« »Auf keinen Fall.« »Damit du ihn auch zu einem Verbrecher deiner Art, zur gemeinsten und tierischsten Art Verbrecher, die es auf der Welt gibt, erziehen kannst?« Ein schwerer Schlag. Ein Schrei, der hoch und schrill war. Trotzdem Peter damals erst 8 Jahre alt war, wusste er sofort, der Vater hat die Mutter niedergeschlagen. Und Peter taumelte, als ob er selbst den Schlag erhalten hätte, fiel ins Bett zurück und versank tief in einen ohnmachtähnlichen Schlaf. Wie ein Goldregenschwarm sangen Scharen von Engeln darin, wie Bienen sahen sie aus, und die Erde darunter war wie eine klotzige, schattenhafte, geschwollene Blutkugel. Und die Mutter war da, eine überlebensgroße Gestalt, streichelte ihm zärtlich die blutende Kopfwunde, und Peter strengte sich sogar an, ordentlich viel zu bluten. das blutende Blut tat ihm wohl. Es rann und blühte in unendlich vielen Knospen und Beeren im Himmelsgarten. Die Mutter war in der Nacht noch auf und davon gelaufen. Der Vater stand pünktlich früh um 5 auf. Als er mittags nach Hause kam, schaute ihn Peter groß und fragend an. Hat er ihn jetzt wirklich umgebracht? Aber die Kleidung des Vaters, der jetzt ein bequemes Hausjöppchen trug, war tadelfrei. Schwarz, wie anlackiert sah er aus. Nirgends ein Blutspritzer, nicht einmal an den Manschetten. Ob eine Schürze sich umgebunden hat, so wie im Schlachthaus? Peter wollte erfahren, ob er das eigenhändig gemacht hat mit dem Beil oder mit einem scharfen Rasiermesser. Immer noch schaute Peter groß und fragend. Der Vater aber schwieg, erkundigte sich nach Peters Schulaufgaben und ließ sich dabei den Gansbraten schmecken. Nach 8 Tagen kam die Mutter zurück, des Kindes wegen. Die Kindheit eines Menschen ist entscheidend. Wie es auch gewesen sein mag, Heinrich, das, was zwischen uns beiden ist, ist Nebensache. Mein Entschluss ist, ich bleibe. Ich kann nicht anders. Und dabei bleibe ich auch. Die Todesstrafe anzuwenden, innerlich berechtigt, ist man meiner Meinung nach nur solchen gegenüber, die ein System, dem dieses Gräuel zugehört, mit Gewalt aufrechterhalten wollen. Seit jener Nacht aber war die Mutter eine andere geworden. Etwas seltsam, absonderlich, sagten die Leute. Es muss ihr etwas auf die Nerven gegangen sein. Vielleicht auch eine Gemütskrankheit. Sie achtete nicht mehr auf die Kleidung, tagelang aß und trank sie nichts. Sie entließ das Mädchen, machte jede Arbeit selbst. Als der Vater ihr einmal darüber Vorhaltungen machte, das entspreche doch ihrem Stand nicht, bekam sie einen Anfall. Die Befürchtung entstand, sie werde über kurz oder lang irrsinnig. Sie gönnte sich keine Freude mehr. Das dritte Wort hieß sparen. Stundenlang saß sie auf dem Balkon, ihre Lippen bewegten sich, sie nickte mit dem Kopfe, seufzte. Vater und Mutter, jeder von beiden, ging von da ab seinen Weg allein. Nur wenn die Sprache auf Peter kam, auf Peters Begabung, Beruf, Zukunft, dann kreuzten sich für einen Augenblick die beiden Wege, um sich darauf gleich wieder in entgegengesetzter Richtung zu entfernen.
Das ist eine sehr dichte Stelle, wo sehr viel los ist. Vielleicht der Kneißl, Alois Kneißl, an dem habe ich mich festgebissen. Weißt du, wer das war?
Also ich habe es mal so ein bisschen anrecherchiert. Das muss der jüngere Bruder gewesen sein von Matthias Kneißl, der sehr viel berühmter ist. Das ist ja so ein bayerischer Volksheld, Räuber, der eben auch von der Justiz für seine Raubtaten verfolgt wurde. Also das kann man mal googeln. Da gibt es auch einen Film von, ich glaube, der knapp 20 Jahre alt ist. Also der ist ein sehr berühmter Räuber, ne, der so Volksheld eigentlich Charakter hat. Und ich nehme an, Becher greift jetzt erstmal auf den jüngeren Bruder zurück, weil eben die Hinrichtung von Matthias Kneißl oder dieser Prozess so ein Riesenaufruhr gesorgt hat, und es ist natürlich besser fiktionalisiert, wenn man irgendwie eine Nebenfigur nimmt. Und er greift ihn, glaube ich, ja auch auf als jemanden, der irgendwie für die Anliegen der Armen kämpft. Ne? Also so Robin Hood-mäßig. Ne? Also jemand, der aufsteht, also nicht das Verbrecherische, das im Räuber steckt, sondern eher das Romantische. Ja, das ist jemand, der sich eben gegen ein System wehrt, das mit Unterdrückung in Verbindung steht. Ich glaube, das ist so die Idee. Das ist ein bisschen wie mit dem Andreas Hofer, den wir ja schon mal in einer früheren Folge hatten, wo du ja erläutert hast, das ist ja dieser Südtiroler Volksheld. Also hier sucht er sich eigentlich einen anderen Volkshelden. Und jetzt ist es der Vater, da wird gesagt, der dafür verantwortlich ist, dass dieser Alois Kneißl am Ende hingerichtet wird. Also der Vater scheint da irgendwie als Richter beteiligt zu sein.
Und das ist ja der Auslöser, oder halt daran wird dieser Konflikt zwischen der Mutter und dem Vater deutlich. Die Mutter hält ihm vor, dass er ungerecht ist, dass er falschen Blick hat, dass er eben den Falschen scharf verurteilt. Also sie erläutert eigentlich haarscharf, wer mit sehr hohen Strafen belegt werden dürfe. Das sind nur Leute, die eben sinngemäß von innen heraus ein politisches System destabilisieren, so in der Art.
Die es aufrechterhalten, die das Unrechtssystem aufrechterhalten, das ist wichtiger. Eigentlich ist ja dann der Vater derjenige, der so eine Strafe verdient hätte, wenn man mal ein bisschen weiterdenkt oder zwischen den Zeilen liest.
Ja, ja.
Und das hat natürlich eine Parallele zu den Erkenntnissen, die Peter dann hat. Deswegen ist diese Szene auch drin. Das ist eine Kindheitserinnerung, aber die legt die Grundlage, warum kann Peter denn das erkennen als Bürgerlicher? Ne? Er müsste ja eigentlich von seinem Standpunkt her so handeln wie der Vater. Aber es gibt eben Elemente in seiner Familie, die ihn schon auf dieses Unrecht aufmerksam machen in seinen Kindertagen.
Und diese Figur der Mutter ist auch eine sehr eigenartige. Sie wird vom Mann niedergeschlagen nach diesem Protest gegen dieses Todesurteil an Kneißl. Dann geht sie weg für eine Woche, kommt dann wieder zurück und überwintert dann sozusagen durch die gesamte Jugend von Peter auf dem Balkon, halb wahnsinnig, isst nichts, trinkt nichts. Kurz vernünftig scheint sie immer nur zu sein, wenn es um Peter geht, um seine Erziehung, um seine Bildung.
Ja, das ist halt einfach auch dann auch ein Vorbild von Aufopferung, das dann irgendwie wieder passt, weil wenn man so ein bisschen weiter guckt, wie geht es in diesem Roman weiter? Also Peter ist ja dann Kommunist und dann kriegt er natürlich auch Schwierigkeiten, dann kommt es im Laufe dieses Romans ja zu diesem großen letzten Krieg und zu dieser Revolution, also das wird dann, da geht der Roman dann auch weg von der Realität, am Anfang ist er ja sehr realitätsnah und am Ende wird dann so ein letzter Krieg, so eine Art Vision geschildert und in diesem Zusammenhang wird Peter dann eben verhaftet und verwundet und wird dann eben gefoltert und dass er irgendwie seine Kameraden verraten sollen, das tut er dann nicht. Also das heißt, er nimmt dieses Märtyrermotiv der Mutter eigentlich auf.
Das Märtyrermotiv hatten wir auch ganz früh einmal schon in den frühen Expressionisten, quasi in den Jugendtexten.
Ja, also es ist eigentlich ein Weiterschreiben der alten Motive. Das haben wir jetzt an mehreren Stellen schon gesehen. Ne? Also Becher ist nie, der findet sich nie völlig neu, auch wenn das so aussieht. Man könnte jetzt sagen, es ist ein ganz anderer Becher, der politische Becher, ist er aber nicht. Sondern da steckt alles drin, was wir schon kennen. Nur eben wird das jetzt auf diese ideologische Schiene geschoben. Also die Mutter hat es früh erkannt, Peter erkennt es relativ früh und der Vater erkennt es am Ende auch. Und das macht es ja so, deswegen ist das der richtige Weg. Ne? Alle erkennen es am Ende. Es ist nämlich so, dass der Vater, übrigens heißt er auch Heinrich, das ist wieder eine Parallele zu Becher, ne? Der Vater jedenfalls, der nimmt sich am Ende das Leben, weil er eingesehen hat, dass er mit seiner Beteiligung an diesen Kommunistenprozessen, an der Kommunistenverfolgung in der Weimarer Republik auf dem falschen Weg war.
Ah, der auch tot dann am Ende.
Ja, aber der Grund ist wichtig, ja. Also, ja, dass er ja im Prinzip das, ja, und das ist ja auch wieder so eine total verrückte Kombination mit der Realität, weil Becher ja selber jemand ist, der von dieser Kommunistenverfolgung betroffen ist, so stellt das zumindest dar, ja. Und das passiert aber auch im Roman. So, und diejenigen, die ihn verfolgen, die Gerichte, die Gerichtsbarkeit, die Staatsanwälte, die Richter, die da sitzen und das machen, die sehen am Ende ein, dass sie auf dem Irrweg sind.
Dann gibt es ja da noch die Figur des Max.
Genau, jetzt haben wir die ganze Zeit über Peter gesprochen, er ist auch die wichtigere Figur. Aber es gibt eine zweite Hauptfigur, Max Herse, der ist wieder ein Arbeiter. Das ist jetzt interessant, weil die ganze Zeit hatten wir diesen Bürgerlichen, jetzt stellt Becher dem aber noch den Arbeiter an die Seite. Und was Max Herse auszeichnet ist, der ist ja nun Proletarier, das heißt, der hat von Anfang an schon diese Einstellung, ne? Aber er war eben SPD-Wähler ursprünglich. Und jetzt kommt dazu, dass die SPD keine Partei mehr ist, die die Interessen der Arbeiterschaft vertritt. Das ist die Logik des Romans. Also ist er am Anfang auf so einer Parteiversammlung, wo die SPD-Mitglieder gar nicht mehr wissen, wie der Text der Internationale geht und sowas. An solchen Beispielen wird das deutlich gemacht. Und auf diesem Weg findet Max Herse dann eben auch zum Kommunismus und zur KPD. Das heißt, es wird also parallel der Weg eines Bürgerlichen und eines Arbeiters zu einem gemeinsamen Ziel geschildert.
Und Max Herse stirbt?
Ja, Peter stirbt ja auch, ne? Als sterben alle.
Wie stirbt denn Peter?
Also Peter stirbt infolge dieser Folterung dann im Gefängnis. Ne? Und dann gibt es noch so ein Kapitel, wo er noch ganz lange Schriften hinterlässt. Das ein Kapitel besteht nur aus seinen Erkenntnissen und Reflexionen, seinen Einsichten, die er da hat. Naja, also der stirbt so, also verfolgt eigentlich durch die Justiz. Der Max Herse hingegen, der ist nun, und das bringt uns zum Anfang und zum eigentlichen Thema zurück, ein Opfer des Gaskriegs. Also es bricht jetzt dieser große Krieg aus, der letzte, wo sich nochmal die Schichten, also die Klassen aufeinandertreffen. Und in diesem Krieg ist eben Max auch mittendrin und wird dann eben von einem Gasangriff getroffen.
Bei Gaskrieg und Gasangriff denkt man unweigerlich immer an Ernst Jünger unter Stahlgewittern. Interessanterweise zitiert Becher Ernst Jüngers Stahlgewitter im Kapitel aus dem
Das ist vom bürgerlichen Standpunkt.
Ja,
ne?
Vom bürgerlichen, bürgerlichen Klassenstandpunkt aus. Und hier spielt in diesem Roman dieses Giftgas als Kampfmittel im Krieg, dieses Levisite, was, wenn ich richtig verstanden habe, im Ersten Weltkrieg nicht angewandt wurde. Das spielt hier eine wichtige Rolle als verheerendes Kampfmittel.
Das Bombardement hatte nicht länger als höchstens 3 Minuten gedauert. 5 Gasbomben waren insgesamt abgeworfen worden. Das gasverseuchte Gebiet erstreckte sich auf den 2. Bezirk. Einige daran angrenzende Parks und die Elektrizitätsanlage in der Hauptstraße waren davon noch betroffen worden. Es bildete sich ein Gassumpf. Trotzdem sich Max beim Erscheinen des Bombenflugzeuggeschwaders sofort schleunigst in Galopp gesetzt hatte, hatte er doch noch einen tüchtigen Gasschluck mit abbekommen. Auch jetzt, wo er, was das Zeug hält, die Straße hinunterrennt, kann er das Gefühl nicht loswerden, als treibe er noch mitten in einem dichten Gasschwaden. Kein Mensch ist zu erblicken. So kann er sich nicht recht klar darüber werden, ob er sich eigentlich noch innerhalb oder schon außerhalb der verseuchten Zone befindet. Schlimme Sache das, überdenkt er rasch. Entseuchungskommandos haben wir nicht. Chlorkalk zum Entseuchen ist nur in ganz geringen Mengen da. Mit einem Fetzen von Taschentuch hält er sich Mund und Nase zu. Die Augen beißen wie 2 ausgebrannte Wundlöcher. Automatisch fängt er zu heulen an. In den Ohren tackt und tickt es. Er schwankt, taumelt. Auch der Gleichgewichtssinn funktioniert nicht mehr. Er reißt sich immer wieder an sich selbst hoch, mit einer letzten Willensanspannung, wie an einem unsichtbaren Nervenzügel. »Energie, Energie, Max«, ruft er sich zu. Stolpert und schwankt sich wieder einige Schritte vorwärts. Man muss rücksichtslos Geiseln nehmen, sofort androhen lassen, lebenslängliche Anstellung an der Wand. Als Repressalie gegenüber solch einer unmenschlich barbarischen Kriegsführung. Aber gut so, sie haben sich damit selbst ihr Grab gegraben. Wenn das auch die ungeheuersten Menschenverluste noch kosten wird. Da bricht er. Ein langer, blutiger Erguss. Die Gedärme kommen ihm hoch dabei. Kotzerbärmlich ist mir zumut. Max, was ist nur mit dir? Soll es diesmal wirklich ernst werden? Mach keinen Quatsch. Das darf doch nicht sein. Heute oder morgen wird die Entscheidung fallen. Nur jetzt nicht. Die ganze Oberfläche der Haut ist ihm brandig angelaufen. Es juckt und kratzt in ihm herum. Eine unheimliche innere Krätze. Der Gaumen fühlt sich pelzig an. Bei jedem Atemzug hat er den Geschmack, als ziehe er flüssiges Feuer ein. Ob ich angesteckt bin? Und ob ich nicht mehr zu meinen Kameraden zurück kann, ohne auch sie anzustecken, wie das beim Sturm auf die Menschenfalle vorgekommen ist? Ist doch nichts zum Desinfizieren da. Nein, ausgeschlossen. Ich sterbe nicht, versichert er sich gleich darauf wieder krampfhaft. Mir ist nur ein klein wenig übel, ermuntert er sich. Unkraut verdirbt nicht. Mir kann nichts geschehen. Wird schon wieder werden. Und schiebt sich mühsam mit den Knien um eine Ecke. Auch der Tastsinn, das Orientierungsvermögen funktionieren nicht. Die Gegenstände in nächster Nähe rücken auf einmal in eine traumhafte Entfernung. Das Gesichtsfeld verengt sich, verschiebt sich. Eine ruckhaft von ihm sich abstoßende Häuserfront erscheint, jäh in den Hintergrund abfallend, spitzwinkelig nach innen zu verzogen. Schwerfällig wie ein Sack sinkt er, mit den Händen sich gerade noch aufstützend nach vorne um. Ihm ist's, als stürze er viele tausend Meter tief. Ein ganzes Leben dauert dieser Fall. Dreht sich auf die Seite, wälzt sich. Das Schwergewicht ist aufgehoben, als glitte er schwebend über den Boden hinweg. Bleibt liegen. Wie lange? Er wacht wieder. Eine Turmuhr schlägt eben 5. Er weiß nicht, ist es 5 Uhr morgens oder 5 Uhr abends. Wiederholt noch wie aus einem früheren Leben, nur jetzt nicht. Heute oder morgen muss die Entscheidung fallen. Ah, schön so, wie wunderbar, wie gut. Rote Flieger über Berlin. Eine Maske. Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett springt auf vor ihm. Hände hoch! Max macht eine mechanische Armbewegung nach aufwärts. Die Bajonettspitze steht ihm senkrecht auf der Brust. Ein zweiter, ein dritter. Noch einer tappt herzu. Sie alle sind in taucherähnliche, schwarzglänzende Gummiuniformen gekleidet. Das einzige Abzeichen, das sie tragen, je zwei kleine, weißblecherne Totenkopfknöpfe oberhalb der beiden Kragenspitzen. Nur nicht lange gefackelt. Marsch, kehrt um. Ab damit. Marsch, an die Wand. Die Stimmen kommen, durch die Maske gedämpft, von tief unten herauf. Max wird einfach in eine Wand hineingeschoben. Er steht schon mit dem Gesicht gegen die Wand. Es war eine kurze, dicke Verbindungsmauer zwischen zwei Häuserblocks, zwischen der Delikatesswarenhandlung Andreas Greulich und einer Sargfabrik, gegründet 1860, Grieneisen. Max bemerkt, die Ziegelsteinmauer war nur notdürftig verputzt. Überall Sprünge, Risse, faustgroße Löcher. Armes Kind, ganz pockennarbig. Aha, ergänzt und kommentiert er sich selbst. Der Irrsinn. Das Gas hängt bleischwer in ihm. Der Boden an dieser Stelle scheint ihm wieder abgrundtief und sehr schlüpfrig. Viel Geplätscher ist unten, Wellengeplätscher wie Ozean. Er befürchtet im letzten Moment noch auszurutschen. Da spürt er plötzlich ganz deutlich in der Kehle, dass er schreien müsse. Es war ein langgezogener, strangulierender, messerscharf schneidender Halsschmerz. Schreien, nichts als schreien. Schreit Sowjetdeutschland entgegen. Dabei schwitzt er, dass es nur so an ihm herunterläuft. Neigt sich noch ein wenig vornüber, berührt leicht mit der Stirn die Wand. Er verliert sein Gesicht. Das Gesicht schmilzt. Der Boden unter ihm rollt wie Wellen. Und mit einem jähen Ruck schnellt er sich plötzlich um sich herum. Die Salve knallte. Den roten Entseuchungskommandos gelang es erst im Verlauf einiger Monate, den Gassumpf, in den die Regierungsflieger die Hauptstadt verwandelt hatten, trocken zu legen.
Ja, Max stirbt, wenn man das richtig versteht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er stirbt. Er wird wohl, wenn es Monate dauert, diesen, eben wie es bezeichnet wird, diesen Gassumpf trocken zu legen, dann wird er da nicht überlebt haben.
Nein, genau. Das ist auch das letzte Kapitel im Roman. Also das ist das Ende des Textes. Das heißt, wir sehen jetzt irgendwie eine Welt, in der alles irgendwie vernichtet worden ist von diesem Gas, ne? Und wie Max ja auch in seinen Reflexionen hier jetzt noch sagt, er will eigentlich noch gar nicht sterben, weil morgen ist es doch soweit. Wir haben fast gewonnen, ja? Also im Prinzip beide Protagonisten sind am Ende tot. Sowohl Peter, der sich eben geopfert hat für seine Ideologie oder für seine politische Einstellung, und Max letzten Endes ja auch, der mitten in diesem Gaskrieg da zugrunde geht. Insofern ist auch nicht so ganz, ja, es ist von den Roten die Rede, also es ist, glaube ich, schon angedeutet, dass das irgendwie ein Sieg des Proletariats sein könnte, ne? Aber mit großen, großen Verlusten. Also so dieses Aufopfern der beiden Protagonisten, die jetzt für ihre Sache zugrunde gehen. Ich glaube, das ist so ein wichtiges Motiv hier am Ende.
Und jetzt?
Das ist jetzt also der Roman, der im Zentrum dieses Hochverratsprozesses stand. Und jetzt können wir uns fragen, ja, ist das nur ein Roman oder ist das nicht gerechtfertigt? Wie würdest du das jetzt einschätzen nach unserer Sichtung?
Ja, das kommt auf die Zeitumstände drauf an. Also aus heutiger Sicht etwas schwer nachvollziehbar, dass das zu dieser Anklage führt. Aber aus zeitgenössischer Sicht, aus der Warte der Weimarer Republik, durchaus nachvollziehbar oder ja fast unweigerlich, dass es dazu führt, weil ja doch das nicht ganz stabile politische System nach dem Ersten Weltkrieg durch forcierte Sympathie für kommunistische Ideen sich destabilisiert fühlt.
Genau, genau so ist es. Und gleichzeitig ist aber auf der anderen Seite ein Riesenaufruhr, ne? Hatte ich ja schon kurz gesagt, wo sich alle einmischen. Also auch der Verteidiger will dann auch Thomas Mann und Hermann Hesse so als Zeugen vorladen, die dann irgendwie als Sachverständige sagen sollen, was ein Roman ist. Das ist schon wirklich witzig. Und es ist auch der Anlass, dass zum ersten Mal viele Gedichte über Becher geschrieben werden. Ich hatte ja am Anfang schon kurz Erich Mühsam zitiert, aber ich habe bei der Recherche jetzt hier noch eins gefunden von einem kommunistischen Lehrer namens Hans Vogts. Vielleicht wollen wir das zum Abschluss uns noch anhören.
Für Johannes R. Becher. Er grüßte uns, die 18-Jährigen, mit Bombenfäusten. Hochverräter? Gotteslästerer? Genosse Becher. Dichter Becher. Stimme du der geknechteten Arbeiterklasse. Mund, du, des müden Mannes am Abend. Im Namen des Volkes spricht die Justiz? Im Namen des Volkes? Verrät der Dichter sein Volk, wenn er aufruft gegen Krieg, Gas, Mord? Lästert der Dichter Gott, wenn er vergeblich gerungen um ihn und nicht mehr kämpfen kann im Namen dessen, der seine Gnade schenkt dem Gegner? Wir grüßen dich, Genosse Becher, uns Kamerad und Vorbild. Einst, wenn des Volkes Stimme spricht, leuchten hell, unsagbar hell, dein Mut und dein Gedicht.
Diese Solidaritätsbekundungen und Sympathiebekundungen sind schon faszinierend. Also es macht deutlich, eben welche öffentliche Debatte da ja in Gang war im Zuge dieses Hochverratsprozesses. Wie geht's denn weiter?
Ja, der Prozess wird dann eingestellt, aber ich glaube, man sieht halt an dem Gedicht auch nochmal schön, warum Becher wirklich so ein gefährlicher Typ war, weil eben andere das Gefühl hatten, ja, dem folgen wir, unser Vorbild, sagt er ja hier, ne? Also das heißt, er hetzt ja die Massen auf, das glaube ich, wovor die Justiz auch berechtigt Angst hat, das kann er eben sehr gut. Der ist halt so ein Typ, der wirklich sich in eine Sache reinschmeißt und dann Leute hinter sich versammeln kann. Ja? Und das sieht man an diesen Solidaritätsbekundungen auch sehr schön. Ja, du hast gefragt, wie es weitergeht. Also ja, also es geht damit weiter, dass der Prozess dann nach und nach eingestellt wird. Auch das kann ich jetzt im Detail nicht mehr rekonstruieren. Das ist ein bisschen komplex mit der juristischen Lage. Aber jedenfalls 1928 ist dann Schluss und dann hat sich das erstmal erledigt. Und Becher macht sich dann auch, der bleibt weiterhin Kommunist, wird ja auch 1933 dann emigrieren als einer der Ersten. Aber stilistisch macht er dann sehr unterschiedliche Dinge. Und das werden wir uns dann in einer späteren Folge auch nochmal genauer ansehen, wie es für ihn ästhetisch weitergeht. Aber das ist jetzt so seine avantgardistische, kommunistische Phase, die wir uns heute angeschaut haben.
Ja, dann verabschieden wir uns für heute und wir freuen uns auf nächstes Mal.
Ja, bis dahin.
Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.